Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ist doch klasse, oder? Gnade, Liebe und Gemeinschaft lautet unser Predigtthema. Und darin erkennen wir unseren dreieinigen Gott. Ich habe es an einem Schaubild festgemacht. Eine geniale Zusammenfassung der biblischen Wahrheit. Der Paulus verbindet mit Gott, dem Vater, die Liebe vor allen Dingen. Und mit dem Herrn Jesus die Gnade und mit dem Heiligen Geist die Gemeinschaft, die er mit uns haben will. Wir gehen auf alle drei Punkte ein und wir werden immer das in zwei Richtungen beschreiben. Was bedeutet Gnade, Liebe, Gemeinschaft für mich selber, für euch alle? Und für unser Umfeld, für den Nächsten, was bedeutet Gnade, die ich empfangen habe, für meinen Nächsten auch, die Beziehung und bei der Liebe und bei der Gemeinschaft ganz genauso. Und ich fange an mit der Gnade von Herrn Jesus. Jesus kam in das Seine und das eigene Volk nahm ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wir verwenden die Elberfelder Bibel fast ausschließlich hier bei den Bibelstellen. Hier wird ganz klar deutlich auch, was ist mein Teil, der sowieso immer ganz, ganz klein ist eigentlich. Und was ist Gottes Teil? So viele ihn aber aufnahmen, das ist mein Teil. Ich muss Jesus immer Herz hineinlassen. Das nimmt mir niemand ab. Nicht ausgeblüht. Und wenn der Vater Adeliger war oder was ich wäre, das musst du aussprechen. Ihn in dein Herz aufnehmen und an seinen Namen glauben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Das ist die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, in eurem Leben, in unserem Leben. Und es gilt es auch weiter zu sagen, natürlich. Also es geschieht nicht durch menschliche Zeugung. Lesen wir hier, das bewirkt der Geist Gottes. Da gibt es ja ein interessantes Gespräch zwischen Jesus und dem Nikodemus, dann im dritten Kapitel vom Johannes-Evangelium. Der Nikodemus, der Gelehrte, und Jesus sagt, was, du weißt es gar nicht, du musst das eigentlich wissen. Gottes Geist bewirkt es. Die Gnade ist eine Gabe des himmlischen Vaters. Er gibt Jesus sein Liebstes für uns Menschen. Und Jesus geht für uns ans Kreuz, ist ans Kreuz gegangen. Gnade ist verzeihende Güte, Nachsicht, Schonung und Strafnachlass. Ich habe extra das fett gemacht. Heute stand die Ehebrecherin, denke ich, in der stillen Zeit drin, gell? Die sind ja normalerweise gesteinigt worden, gell? Jesus hat ihr vergeben. Das ist Jesus. Er hat all die Schuld ans Kreuz genommen. Von uns. Das Kleine und das Große alles. Und es gibt nichts, was Jesus nicht vergeben wollte oder könnte. Wir müssen zu ihm kommen. Wir dürfen zu ihm kommen. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, die hat er auf sich genommen. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Das können wir immer wieder wiederholen. Gnade um Gnade, das ist unbegrenzt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber die Gnade von Jesus ist unbegrenzt. Und wir brauchen sie, wenn wir ehrlich sind, doch immer wieder, oder? Dass uns Dinge wieder passieren, dass wir irgendwas sagen oder denken, wo wir sofort merken, Jesus, tut mir leid, ich komme jetzt wieder zu dir. Ich habe es wieder nicht geschafft. Und Jesus wartet auf uns. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Seine Gnade ist es, dass wir von der Sünde abgeschnitten sind. Und ich kann nach vorne schauen, ich kann nach vorne gehen. Und diese Fülle ist was Beständiges. Ich habe schon gesagt, etwas nie Endendes. Gnade ist immer was Persönliches. Die kommt nicht einfach über mich. Und ich möchte euch ein bisschen was von mir selber erzählen. Wie ist in mein Leben die Gnade gekommen? Ich bin ja in München geboren, aufgewachsen, studiert und so weiter dort. Und das war mein Leben. Das bin ich vor 45 Jahren. Mir ist alles gelungen. Wir hatten sogar einen Namen in diesen Klettererkreisen, mein Spätzl und ich. Ich habe ein gutes Elternhaus gehabt. Ich wurde unterstützt von meinen Eltern, auch in der Schule. Bei der Entscheidung für Studium hat mein Papa gesagt, was machen wir denn, was willst du denn studieren? Also ganz, ganz toll, muss ich echt sagen. Aber ich habe Jesus nicht gehabt. Ich habe gedacht, mir fehlt gar nichts. Habe ich gedacht, weil es mir einfach so gut ging. Ja, und dann kommen Menschen ins Spiel. Die Gnade, die zu euch gekommen ist, waren ja in der Regel auch Menschen zunächst, die euch von Jesus erzählt haben, oder? Bei den meisten. Obwohl wir erst im letzten Jahr jemanden kennengelernt haben aus dem Vogtland, dem ist Jesus in der Nacht erschienen. Ich war begeistert, echt, was Jesus für Möglichkeiten hat, was der alles macht und kann, gell? Aber in der Regel ist es so, dass Menschen uns von Jesus erzählen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal vielleicht, bis wir es endlich checken, dass wir Jesus brauchen. Ja, und bei mir war es so, dass das Kultusministerium mich nach Hof beordert hat. Das war ein Ort, wo ich überhaupt nicht wusste, wo der ist. Und da wollte ich nicht hin, weil ich war ja auch weg von meinen Bergen. Ich war bei der Bergrettung in Garmisch-Partenkirchen, auch Hüttenwart im Skigebiet und im Klettergebiet. War Katastrophe für mich. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, sehe ich die Gnade Gottes drin, weil ich nicht weiß, wie es mit mir vielleicht weitergegangen wäre. Ohne Jesus. Bei diesen extremen Touren, die wir auch gemacht haben. Also ich möchte herausarbeiten, Dinge, die uns vielleicht schwerfallen, die wir uns nicht erwünscht haben, die uns gegen den Strich gehen, Hindernisse, die müssen nicht außerhalb der Gnade Gottes sein. Ihr kennt das alle, alles wird euch zum Besten dienen. Und so war es bei mir auch. Denn dort, wo ich dann war, in meiner zweiten Schule, da war eine junge Frau und die hat mir von Jesus erzählt und das ist Carola. So ist die Gnade durch Menschen zu mir gekommen. Ich mache ein bisschen weiter inhaltlich mit der Gnade. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. In der Hoffnung für alle, die habe ich dazu gewählt. Achte darauf, dass du nicht an der Gnade gleichgültig vorübergehst, damit das Böse sich nicht breit macht. Das geht, denke ich, ganz schnell, wenn wir gleichgültig werden, wenn wir nicht ernst nehmen, dass wir eigentlich Vergebung brauchen, dass wir einfach so weitermachen mit unserem Stiefel, nicht zu Jesus kommen. Wir verheddern uns immer mehr. Die leicht umstrickende Sünde, heißt es in der Bibel auch. Wir wickeln uns selber ein, werden unfrei, haben keine Freimütigkeit mehr, zu Jesus zu kommen, zum Thron. Aber wir können umkehren. Mangelleiden heißt hier, die Gnade des Herrn Jesus nicht in Anspruch nehmen. Und Jesus will das, er erwartet das von uns. Er will mir vergeben. Und wir gehen dann freiwillig in ein Gefängnis rein. Noch eine Stelle dazu. Wachset aber in der Gnade. Wachset in der Gnade sogar. Das betont es nochmal. Und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wenn wir Jesus immer mehr erkennen, dann werden wir auch wissen und erkennen und hoffentlich auch so handeln, dass wir immer wieder kommen zu ihm. Wachset in der Gnade. Wir haben bei unseren drei Punkten auch immer Fragen mitgebracht heute. Fragen an uns alle. Wo brauche ich Gnade? Ich persönlich. Du persönlich. Wo habe ich mich verlaufen? Vielleicht fällt euch spontan was ein. Also bei mir ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich muss auf meine Gedanken achten. Da geht es oft los mit der Schuld. Ich denke, ich bin besser, stolz. Und dann kommt ganz schnell da die Ablehnung, den will ich gar nicht mehr sehen. Da ist vielleicht irgendwas passiert. Ich hatte in der Schule eine Begegnung mal, als ich noch Schulleiter war. Und da ist hintenrum geredet worden über mich und das wurde mir dann zugetragen. Und dann waren natürlich gleich die Gedanken da, die will ich eigentlich gar nicht mehr haben, die Frau, die Kollegin. So ein Schmarrn. Was macht die, habe ich mir gedacht. Und dann ist eigentlich der allerschnellste und beste Schritt, sofort der Person, mit der du ein Problem hast, zu vergeben. Die muss gar nicht da sein, die Person, das kannst du von zu Hause aus machen. Es wäre natürlich auch sinnvoll, vielleicht kommt man in ein Gespräch, dass man sich wieder versöhnt, habe ich auch schon erlebt. Umkehren selber, dass du selber frei bist, weil wenn du sie nicht loslässt, wenn du der Person nicht vergibst, dann trägst du die Last, dieses Nachtragen. Da trägst du den Koffer, den Rucksack. Und ich denke, da müssen auch wir Christen ganz schnell aufpassen, dass wir nicht hochmütig sind. Wenn wir uns so alle anschauen, prüft euch einfach. Auch natürlich den Menschen, die um uns herum sind. Die wir vielleicht ablehnen. Den unmöglichen Nachbarn. Carola wird auf den Vater eingehen. Der wartet auf den Nachbarn, der Vater. Wie begegne ich anderen Menschen? Wo soll ich anderen Menschen Gnade gewähren? Ich habe es gerade ein bisschen ausgeführt. Und die Frage, können wir uns entschuldigt? So bis zu weit. Wie würde Jesus handeln? Wie würde Jesus handeln? Wir hatten mal bei der Lebenshilfe-Besprechung im Vorstand und da hat einer gesagt, wie würde Jesus jetzt handeln? Es ging um eine Personalentscheidung. Ich fand das so genial. In so einer weltlichen Vereinigung, da ist Jesus auch dabei. Ich bin ja inzwischen erster Vorsitzender und es ist ganz, ganz toll. Eine große Aufgabe auch, aber mit Jesus lässt sich das machen. Wie würde Jesus handeln? Spontan ist mir eingefallen in der Vorbereitung die Begegnung mit dem reichen Jüngling und da heißt es, Jesus sah ihn an, ihr kennt es, und dann liebte er ihn oder gewann ihn lieb. Und dann hat er erst was gesagt zu ihm. Zuerst annehmen, lieb haben und dann hat er gesprochen, der Herr Jesus. Was einfach wichtig war, er hat ja gewusst, woran es hängt bei dem. Er sah ihn an und liebte ihn. Gnade, Liebe, Gemeinschaft. Ich behaupte, wenn wir an der Gnade Mangel haben, dann haben wir irgendwo an der Liebe Mangel und auch in der Gottesbeziehung, in dieser Gemeinschaft. Weil die drei zusammenhängen. So wie du eigentlich Vater, Jesus und den Heiligen Geist gar nicht trennen kannst, weil die in einer Weise eins sind, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die wissen alles voneinander, die planen miteinander, die sehen uns alle. Und da macht jetzt Carola weiter.
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wisst ihr, was die Welt ist? Die Welt sind nicht nur die Christen, die Gott liebt. Die Welt findet draußen statt, da wo es ungerecht ist, da, wo wir uns nicht vorstellen können, dass Gottes Liebe dort ist. So sehr. Und wir sind seine Kinder. Ich denke, Gott will, dass wir die Welt so sehr lieben. Klar, wir können nicht alles. Wir sind begrenzt. aber dass wir es wirklich in unserem Herzen aufgehen lassen. Gott erweist seine große Liebe zu uns darin, dass Jesus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir haben auch mal zu dieser Welt dazugehört. Und trotzdem galt Gottes Liebe uns vor Herrscher. Ich bin so dankbar dafür, dass ich den Vater kennenlernen durfte. Diese Bibelgeschichte, die Jesus selber erzählt hat von seinem Vater, um den Menschen zu erzählen, wie sein Vater ist. Wir sollen wissen, wie sein Vater ist. Wir haben vor 14 Tagen schon mal in Tiersheim dieses Thema gehabt, über dieses Thema gepredigt. Und in Tiersheim dürfen ja die Frauen nicht predigen, aber ich durfte ein Zeugnis sagen. Ich war das erste Mal vorne gestanden und ich hatte in meinem Herzen dieses Gefühl, Gott steht vorne mit diesen offenen Armen und sagt, und ich liebe euch. Und ich liebe euch, egal wie sehr ihr euren Charakter schon verändert habt. Und das können wir uns nicht vorstellen. Also das galt jetzt nicht nur für diese Gemeinde, sondern ich denke, das gilt für uns alle. Wir warten doch als Christen untereinander oft darauf, wenn er nur endlich sich mal verändert oder wenn sie doch endlich mal sich da in dieser Position ja auch verändern würde. So, wir Christen untereinander, wir sehen doch ganz genau die schwarzen Flecken bei den anderen. Und bei denen, die keine Christen sind, erst recht. Unseren Politikern, was sie verkehrt machen. Gott steht da und sagt, und ich liebe dich. Und ich liebte dich, bevor du zu mir umgekehrt bist. Und dieser Sohn, der dann zurückgekommen ist, den hat er in den Arm genommen, obwohl er gestunken hat. Ich lese mal noch den Text. Als der Sohn noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt, lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Vater küsste ihn zärtlich. Und wenn der Vater da steht und innerlich bewegt ist und auf seinen Sohn wartet, dass er umkehrt zu ihm, ich denke, dass der Vater nicht nur die Sünde sieht. Der Vater hatte Sehnsucht nach Nähe, dass sein Sohn kommt. Und ich denke, dass Gott Vater auch in seinem Herzen, ich weiß nicht, ob Gott Vater diesen Schmerz hat. Also das Alte Testament, wenn man liest, kann man es verstehen, dass Gott diesen Schmerz hat, zu sehen, was die Sünde mit seiner Schöpfung macht. Was die Sünde mit diesem Sohn macht. Diese Demütigung durch die Sünde. Oder auch der Mangel, der in uns ist. Ich denke, dass Gott, der Vater, hier sieht, was die Folgen dessen sind. Aber auch sieht, was er uns alles geben will, damit wir dem begegnen können. Ich denke, dass Gott sagt, geht, ich habe euch so viel gegeben. Die Liebe des Vaters zu seiner Schöpfung, zur Welt. Als Kind Gottes sind wir Geliebte. Und wenn ich euch sage, ihr seid Geliebte Gottes, könnt ihr das glauben? Wir hören das so oft. Aber können wir es wirklich bis ins Innerste glauben? Dazu Fragen. Weiß ich, dass ich vom Vater geliebt bin? Ich weiß, dass es Christen gibt, die das nicht annehmen können, dass sie geliebt sind. Wo sind in meiner Biografie Hindernisse, diese Liebe anzunehmen? und als Grundlage für mein Leben zu erfahren. Und dazu jetzt mein Zeugnis. Ich habe es aufgeschrieben, damit es nicht so ausufert. Man kann so sonst aus einer Geschichte immer so noch was dazu erzählen. Für ein Praktikum während meiner Erzieherausbildung hatte ich 10 Bewerbungen geschrieben. In ganz Oberfranken habe ich mich da beworben. An Schulen für geistig Behinderte. Und habe 10 Absagen bekommen. Zu der Zeit gab es sehr viele Erzieher. Und ich war froh, eine Einrichtung, die fragte dann 3 Monate nach der Absage nach, ob ich noch zu haben wäre. War ich. Ich hatte ja nur Absagen. Und als ich dann während dieses Praktikums in einer Gruppe war, also ich hatte quasi eine Anleitung und ich, kam noch ein weiterer Praktikant dazu. Und ich fand es ganz eigenartig, dass der so kurzfristig da dazu kam. Und irgendwann fragte ich dann mal, sag mal, wie kam denn das, dass du jetzt hier so plötzlich mit als Praktikant in der Gruppe bist? Und da sagte er, naja, ich habe einen Vater und er kennt den. Und dann kennt er noch den. Und dann war das ganz einfach gewesen. So, und das musste ich erst einmal verdauen, denn ich hatte keinen Vater. Mein Vater, also ich hatte einen, der starb, als ich 1 Jahr alt war. Und meine Mutti war vorher Flüchtling gewesen, kam als Flüchtling alleine nach Berlin, hatte auf der Flucht ihre Mutter an Typhus verloren, war alleine, relativ hilflos, war jetzt im 6. Ehejahr verwitwet. Und dann ging es einfach abwärts bei uns zu Hause. Meiner Mutti ist quasi der Teppich unter den Füßen weggezogen worden. Aber meine Mutti war gottesfürchtig. Und irgendwie habe ich, also sie hat mit uns gebetet, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in die Kirche gegangen sind, aber meine Mutti wusste, sie braucht Hilfe, weil sie es alleine nicht schafft. So, aber ich kam dann ins Heim und ich musste mich immer, also wegen drohender Verwahrlosung, weil es dann einfach bei uns einfach das System Familie nicht mehr funktioniert hat. Und ja, und im Heim war ich dann auch wieder auf mich alleine gestellt, sehr viel. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo aufgrund, also ich war zum Beispiel, bin in die Realschule gekommen und dann wurden alle Klassen aufgerufen und ich stand ganz alleine auf dem Pausenhof noch rum. Und habe gedacht, komisch, irgendwas passt hier nicht. Und dann war das eine ganz einfache Sache, dann ist im Heim diese Information zwar irgendwo im Büro angekommen, aber nicht bei mir, dass die 7. Klassen in einem anderen Gebäude untergebracht sind. Damals war es noch die 7. Klasse, mit der die Realschule losging. Diese Information kam nicht zu mir und ich musste damals als 12-Jährige ganz schnell eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt, damit ich genau dahin komme, wo ich hin muss. Und das habe ich oft erlebt. Das habe ich in meiner Kindheit und Jugend oft erlebt, mich alleine um so ganz einfache Sachen kümmern zu müssen. So, und jetzt kommt der Praktikant, der einen Vater hat, der sich bei ihm um alles kümmert. Ich habe geheult am Abend vor Wut. Mich hat es so aufgeregt. Und dann war ich aber an dem Abend bei Freunden gewesen, die auch Christen sind. Und die Frau, die war ein bisschen älter als ich, die hat richtig streng mit mir geredet und hat gesagt, du hast einen starken Vater, einen himmlischen Vater. Und das hat mich aufgeweckt. Das hat mich aufgeweckt, nicht sofort am selben Abend. Ich musste erst mal hier mit meiner Wut ein bisschen zurechtkommen. Aber das hat mich in der Weise aufgeweckt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe nach diesem Vater. Und so in dieser Vorbereitung von der Predigt merke ich, wenn wir so zu Hause drüber reden, so auch nachdem wir gepredigt haben, merke ich, es war für mich zu einem großen Vorteil gewesen, suchen zu müssen. dass er nicht so ganz selbstverständlich einfach da ist, sondern sich auf die Suche zu machen und ihn zu entdecken. Und er hat mich entdeckt. Er hat mich ja vorher schon gekannt. Aber denn dieses Miteinander, dass ich ihn entdeckt habe und dass ich heute sagen kann, also diese Liebe hat mein Herz. Ich musste oft weinen, wenn ich so ganz besondere Momente hatte, wo ich seine Liebe erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, das ist wie so eine Operation am offenen Herzen. Dass von meinem eigenen, naja, wenn man kämpfen muss, dann hat man manchmal auch ein ziemlich, ich will nicht sagen hartes Herz, aber ein ganz schönes, festes, trainiertes Herz. Dass dieses Herz weich wird. Ich bin dankbar dafür, diesen Vater gefunden zu haben und eben auch diese Liebe des Vaters gefunden zu haben. Ja, so viel zur Biografie, die Hindernis sein kann, diese Liebe anzunehmen. Aber man kann ja was dran ändern. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt. Mit welchen Folgen dieses Mangels an Liebe lebe ich? Und wie wirkt er sich an mir und meinem Umfeld aus? Ich habe in meinem Herzen eine Trauerecke gehabt. Vater ist bald gestorben. Als ich im Heim war, gab es so manche Abschiede, die ich erlebt habe. Es gab immer wieder Situationen, wo ich Menschen hinterher getrauert habe. Und ich habe gemerkt, in meinem irgendwas ist da noch was, wo einfach irgendwann der Zeitpunkt ist, wo Jesus den Finger drauf legt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mal diese Trauerecke ausräumen. Mangel an Liebe. Und dann habe ich diese Trauerecke ausgeräumt, weil ich gemerkt habe, ich habe mich so oft einsam gefühlt, obwohl ich eine tolle Familie hatte. Ich hatte da schon den Bernhard, wir hatten auch schon ein paar Kinder gehabt und ich habe mich trotzdem einsam gefühlt. Ein toller Tipp ist Seelsorge. Mit jemand anderem miteinander beten, die Sachen aussprechen, mir zusprechen lassen, das, was neu geworden ist. Zu zweit mit jemandem beten, ausräumen, diesen Mangel an Liebe. Und da gibt es oft noch ganz viel mehr. Ich denke auch, dass ganz oft Menschen, die in Opferrollen sind, ich bin immer die Arme, ich bin immer die, die zu kurz kommt, ich bin immer die, über die jeder hinweggeht, dass das eine Folge von dieser mangelnden Liebe ist, die wir im Herzen haben. Dieses ständige Kämpfen drum, ich bin doch jemand, überseht mich doch nicht. Im Judasbrief, 21. Kapitel, das ist ein richtig tolles Kapitel. Das ist nur ein Kapitel. Das übersieht man ganz leicht. Lest da mal drin. Da heißt es zum Beispiel, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das heißt, Gottes Liebe ist da, aber es liegt auch an mir, dass ich mich drin erhalte, dass ich drin bleibe. Bleibt fest in der Liebe Gottes, bleibt im Schutz der Liebe. Das ist aktive Drinbleiben.
Weiter die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat seine Jünger vorbereitet. Sie haben sicherlich nicht verstanden, dass das so sein soll, dass er ans Kreuz geht, dass er verurteilt wird, dass er sterben wird. Aber er hat ihnen ganz was Tolles vorher schon mitgeteilt, dass sie nicht allein sein werden. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. In Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Ja, wir wären wie ein Waisenkind, wie Carola das geschildert hat, ein Kind ohne Eltern, ohne deren Schutz, ohne deren Fürsorge. Und der Herr Jesus wusste genau, ohne mich, wenn ich im Himmel bin, schaffen sie es einfach nicht. Deswegen muss der Heilige Geist kommen und er wird kommen. Und das geschah ja dann Pfingsten. Dieses andere Beistand wird da übersetzt, Tröster, Fürsprecher. Und mir gefällt am allerbesten in der Elberfelder Bibel, der zu deiner Unterstützung oder zu eurer Unterstützung herbeigerufene. Der Heilige Geist ist der für mich, der mich unterstützen soll. Und den rufe ich herbei für euch. Ich finde es genial. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen. Wir, der dreieinige Gott, und Wohnung bei ihm machen. Ich denke, ich habe die Folie irgendwann schon mal verwendet bei euch, weil ich denke immer gern ans Bergsteigen auch und habe da dieses Zelt mitgebracht. Durch den Heiligen Geist ist es in mir hell geworden, wie in, bei diesem Zelt da. Das leuchtet hinaus in die Finsternis. Dort, wo du wohnst, wo wir leben, ist es durch dich, ist das Licht Gottes dabei. Der Heilige Geist in uns. Und der Paulus und der Petrus übrigens, die sprechen in den Briefen vom Zelthaus, mein Zelthaus. Wenn mal vergangen ist, gibt es ein ewiges Zelthaus im Himmel. Da freue ich mich schon drauf, der wollte ja viel eher schon abscheiden, der Paulus, gell? Ihr kennt es. So bin ich auf das Zelt gekommen. Und mir gefällt es auch deswegen, weil so ein Bergsteigerzelt ja nur sporadisch dasteht und dann wieder dort, wenn du die nächste Tour kletterst, die nächste Wand, dann nimmst du das mit. Und so ist unser Leben auch. Wir sind ja in der Arbeit, dann sind wir im Sportverein und beim Familientreffen und wo auch immer. Und nur so ist es für mich auch verständlich, dass Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aus uns kommt das Licht nicht. Aber weil der Geist Gottes in jedem Kind Gottes wohnt. Ihr seid das Salz in der Welt, in eurem Umfeld. Ihr seid ein Brief für Jesus, gelesen von den Menschen. Das ist Gottes Plan für jeden von uns. Und dieses Wesen ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir sollen Gemeinschaft haben mit ihm, mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. Paulus bezieht es besonders auf den Heiligen Geist, weil er in dir wohnt. Etwas gemeinsam machen. Ach, passt schon. Was bedeutet Gemeinschaft für mich? Erwarte ich, dass der Heilige Geist mich gebrauchen will? Rechne ich mit seiner Gegenwart und mit seinem Reden und mit seiner Führung? Ich habe irgendwann mal begeistert angefangen, die Apostelgeschichte zu lesen. Und immer und immer wieder, weil mich so angesprochen hat, wie die jungen Christen damals, diese junge Gemeinde, die Führung Gottes, die Führung durch den Heiligen Geist erlebt haben. Der Paulus, der ganz woanders hin wollte und dann den Traum hat in der Nacht, da steht ein Mann drüben in Mazedonien und sagt, komm rüber, Paulus. Das war nicht sein Plan, aber der hat es gehört und ist dem gefolgt und ist dann rüber nach Griechenland. Führung durch den Heiligen Geist. Rechne ich mit seiner Gegenwart, seinem Reden, seiner Führung. Sehne ich mich nach seiner Frucht, die Früchte des Geistes kennt er alle. Und nach seinen Gaben auch, die uns zum Nutzen gegeben sind. Die Gaben des Heiligen Geistes sind zum Nutzen für uns gegeben, auch in der Gemeinde oder im Hauskreis, wo immer. Und wir haben uns mal hingesetzt, Carola und ich, auf unserer Kachelofenbank und haben gesagt, Heiliger Geist, wir kennen dich eigentlich gar nicht. Wir hatten keine Lehre drüber auch, über den Heiligen Geist. Und es ist so schade, wenn wir den außen vor lassen. Der ist nicht weniger wichtig als der Vater und der Herr Jesus. Wir brauchen alle drei. Und nach diesem Gebet ist eine Menge passiert. Das würde jetzt den Rahmen weit springen. Denn Gott hört und sieht unser Suchen, wie Carola das gesagt hat, wo sie den Liebe gesucht hat, wo sie den Vater gesucht hat, weil sie nie einen gehabt hat, einen weltlichen Vater, den sie erlebt hat. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Das ist jetzt nochmal Judas, Vers 20. Betet im Heiligen Geist. Erbaut euch, da sehen wir wieder diesen kleinen Baustein, das ist mein Teil. Und betet im Heiligen Geist. Mir gefällt besonders die jüdische Übersetzung, jüdisches Neues Testament, das ich mal geschenkt bekommen habe von einer ganz alten Christin, die schon über 90 ist. Ihr aber, liebe Freunde, erbaut euch in eurem heiligsten Glauben und betet in der Vereinigung mit dem Heiligen Geist, mit dem Ruach HaKodesh. Das ist mein Dazutun. Und für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich selber in dieser persönlichen Gebetssprache, die uns der Vater schenken will, reden kann mit ihm im Heiligen Geist. Paulus sagt, man könnte denken, der überhebliche Kerl, der sagt in dem Korintherbrief, ich bete viel mehr in Zungen, in Sprachen, als ihr alle miteinander, sagt der Paulus. Und betont es auch noch. Und das stärkt unseren Glauben. Können wir auch darum bitten, dass wir das empfangen. Ja. Wir dürfen uns mit dem Heiligen Geist eins machen, wo zwei in einer Sache eins werden, sicherlich von Gott geführt, dann wird sie ihnen werden. Das ist eine Verheißung. Ich komme zum Schluss. Ja, wenn wir in dieser Beziehung leben, zum Vater, zum Herrn Jesus, zum Heiligen Geist, dann ist es selbstverständlich, das geht gar nicht anders, dass das wahr wird, was Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Also Jesus will natürlich, dass es jedem von uns gut geht, dass wir heil werden, dass wir den Schrott aus der Vergangenheit endlich mal aufs Kreuz werfen, dass wir nach vorne schauen. Und das ist natürlich wichtig. Aber dann will Jesus auch, dass wir das, was wir selber empfangen haben, diese Gnade, diese Liebe, diese Gemeinschaft, die Gott mit uns haben will, diese Sehnsucht, die er zu jedem von uns hat, dass wir das weiter sagen, dass wir es weiter leben, dass die Leute das spüren. Und wir haben etliche Menschen mittlerweile erlebt, die gesagt haben, irgendwann später, als wir bei euch daheim waren, da ging es uns gut. Da war eine völlig andere Atmosphäre. Und wir haben vor vielen Jahren angefangen, auch wenn wir zu Besuch irgendwo waren, beziehungsweise die Leute zu uns kamen, dass wir vorher gesagt haben, erstens, Jesus stellt deine Engel auf, dass die Finsternis draußen bleiben muss. Und zweitens, dass die Menschen dann frei sind, einfach das zu spüren, was Gott tun will, was sie bei uns erleben. Also ich habe es nicht gespürt, wenn Leute so uns das erzählt haben, dass die Gegenwart Gottes so da war. Aber die haben es gespürt und um das geht es doch. Und da haben sich manche bekehrt schon. Ganz schnell manche sogar. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben also so tolle Voraussetzungen, dass wir in ihm und mit ihnen, den dreien, Vater, Sohn und Heiliger Geist, leben. Ihr seid meine Zeugen. Amen. Jetzt betet Carola noch für uns alle.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns in Jesus nahe gekommen ist. Bis in uns hinein, in alle Zellen unseres Wesens, unseres Denkens, unseres Fühlens, dass du ein Gott bist, der nah ist und der nicht aufgehört hat zu lieben. Lieber Vater im Himmel, und wir bringen dir unsere verrückte Welt, die du nicht verlassen hast, in der du immer noch bist. Und wir preisen dich, dass du mit uns allen bist. und dass du diese Welt immer noch so sehr liebst und dass das kein Ende haben wird. Und wir kommen miteinander, Jesus, und wir können gar nichts anderes tun, als zu sagen, Jesus, wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin, dass du durch uns fließt mit deiner Gnade, du, lieber Vater, mit deiner Liebe und du, Heiliger Geist, mit deiner Gemeinschaft, mit uns und durch uns zu anderen. Amen.